Ja, schön, dass du da bist und dass du dich auf den Weg gemacht hast hier in den Gottesdienst. Ich glaube, das war eine richtig gute Entscheidung. Ja, habe ich schon öfter von hier vorne gesagt, ja, weil ich davon überzeugt bin, dass das auch so ist. Ja, und wenn du willst, kannst du deinem Nebenmann mal sagen, du hast eine gute Entscheidung getroffen, dass du heute gekommen bist und dass du da bist in diesem Gottesdienst. Wir sind im Moment unterwegs noch in unserer Predigtreihe zum Heiligen Geist. Raphael hat uns das schon angekündigt, eben am Anfang des Gottesdienstes. Und ich bin wirklich dankbar über so manche Rückmeldung, die auch bei mir angekommen ist, was diese Predigten, die wir jetzt schon hinter uns haben, anging. Ich finde das so stark, wenn ich dann höre, Leute mir berichten, Mensch, ich bin ganz neu berührt worden und mir sind ganz neu bewusst geworden, wie sehr ich den Heiligen Geist brauche und was er für mich tut. Und eine Person kam auf mich zu, sagte, Mensch, ich habe irgendwie doch den Heiligen Geist irgendwie so ein bisschen wie weggesperrt in meinem Leben. Und jetzt diese Predigten haben mir geholfen, da wieder aufzumachen, ja, und ihn wirklich in mein Leben wieder neu ranzulassen. Und ich finde das so stark, weil darum geht es uns in dieser Predigtreihe, dass wir den Heiligen Geist mehr kennenlernen, dass wir mit seinem Wirken rechnen, ja, dass wir dafür offen sind, was er in unserem Leben tun will und dass wir gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Und ich glaube, dass auch die heutige Predigt mit in diese Reihe gut hineinpasst und uns helfen wird, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir Raum machen für den Heiligen Geist, auch in unserem eigenen Leben, in unserem Herzen und uns wirklich ausstrecken nach ihm und sagen, Heiliger Geist, komm, wirke du in meinem Leben und sei du mir nah. Ja, heute predige ich den Titel, ein Gott, der mich erfüllt. Und da will ich mit euch drüber nachdenken. Und wenn ihr als Bibelkenner, die hier sind und mit der Bibel sehr vertraut sind, die werden vielleicht schon vermuten, welchen Text ich lesen werde, wenn es um Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Richtig, wahrscheinlich, ich will es mal einfach behaupten, dass du das jetzt richtig gedacht hast in deinem Kopf. Natürlich lese ich aus Apostelgeschichte 2. Da gehört es einfach hin, das Pfingstfest. Und ich lese uns mal, wir steigen mal so langsam ein. Und wir fangen mal an im ersten Vers im zweiten Kapitel und hier ist Folgendes zu lesen. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Hier will ich mal stehen bleiben, weil ich glaube, dass uns hier etwas ganz Wichtiges mitgeteilt wird und ein Detail geliefert wird, das oft überlesen wird oder auch gar nicht so richtig auftaucht. Ja, denn auch, dass hier davon die Rede ist, dass es sich um das jüdische Pfingstfest handelt, diese Formulierung habe ich nur in der Hoffnung für alle gefunden. Ja, in den anderen Bibelübersetzungen steht meistens immer nur drin, es war halt das Pfingstfest. Aber ich finde es ganz spannend und auch ganz wichtig, dass hier das extra nochmal betont wird, dass es hier also um das jüdische Pfingstfest geht, wo sich die Dinge ereignen. Ja, wenn wir heute von Pfingsten reden, dann denken wir natürlich nicht an das jüdische Pfingstfest, sondern dann denken wir an das Pfingsten, was wir aus der Kirchengeschichte kennen, das also mit dem Heiligen Geist zusammenhängt. Die Leute damals, wenn die an das Pfingstfest gedacht haben, haben die an das jüdische Pfingstfest gedacht. Und deswegen ist es wichtig, diese Verbindung zu sehen, auch die Hintergründe zu kennen. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Und ich glaube, dass dieser Hintergrund ganz wichtig ist, um das zu verstehen in aller Tiefe, was sich denn eigentlich zu diesem Pfingstfest zugetragen hat. Nun wisst ihr vielleicht, oder habt es schon mal gehört, dass die Juden ja ziemlich gut im Feiern sind. Ja, wenn man das so vergleicht, wir Deutschen, wir haben nicht so viele intensive Feste und wir haben meistens auch nur einen Tag oder so. Ja, aber dann die Juden, die verstehen es zu feiern. Ja, die haben ausgiebige Feste, die gefeiert werden und die sind dann auch etwas länger und ausgedehnter und da wird ordentlich gefeiert. Und so gibt es drei wichtige Wallfahrtsfeste im jüdischen Kalender und zwar im ersten, im dritten und im siebten Monat. Ja, also im jüdischen Kalender. Die ist ein bisschen anders angelegt als unser Kalender. Und diese drei Wallfahrtsfeste sind dann nochmal in verschiedene andere Feste unterteilt. Das ist eine ganze Reihe von Festen, die hier gefeiert werden. Das erste Wallfahrtsfest im ersten Monat ist das Pessachfest. Ja, das Pessachfest erinnert also an die Herausführung aus Ägypten, wo also das Volk befreit wurde. Dann haben wir im siebten Monat das Sukkotfest. Ja, das ist das Laubhüttenfest. Ja, da haben wir vielleicht auch schon mal von gehört. Und dann im dritten Monat, ja, haben wir das Schavuot. Ja, und dieses Schavuot ist also etwas, mit dem wir es zu tun haben, wenn wir vom Pfingstfest sprechen. Weil genau das ist der Hintergrund. Und der Hintergrund von Schavuot ist also so, dass es da gefeiert wird und gedacht wird, dass, ja, die Israeliten aus Ägypten geführt wurden und dann, ja, im Sinai Gott ihnen begegnet. Und sie dort am Berg Sinai versammelt sind und dort sie die 10 Gebote, die Tora bekommen. Ja, deswegen wird dieses Schavuot-Fest im Jüdischen auch, ja, das Fest der Tora-Gebung, als Fest der Tora-Gebung bezeichnet. Gott kommt also, er gibt sein Wort, ja, und das ist ein Höhepunkt in der jüdischen Geschichte. Etwas ganz Wesentliches und Wichtiges, ja, dieses Schavuot-Fest. Gleichzeitig ist es auch das sogenannte Wochenfest, also das Fest der Ernte. Ja, das ist also miteinander verbunden und gekoppelt, ja, weil also zu der Zeit auch die Weizenernte stattfindet. Da besteht also eine Verbindung. Und ich habe ein Zitat gefunden aus dem Talmud. Ja, der bringt also diese beiden Akzente miteinander in Verbindung. Da heißt es, 50 Tage vergehen, bevor sich aus der Apfelblüte eine Frucht entwickelt. Und 50 Tage wartete das Volk Israel in der Wüste, bevor es die Tora aus der Hand des Herrn empfing. Ja, hier bringt's also diese beiden Akzente zusammen. Das Fest der Ernte und das Fest, ja, dass Gott sein Gebot seinem Volk gibt. Das ist also was ganz Wichtiges. Das ist der Hintergrund, ja, wenn wir an dieses jüdische Pfingstfest denken. Ja, dass Gott also sein Wort gibt. Und die Szene, ja, die wird uns im 2. Buch Mose beschrieben, wie sich das dazugetragen hat. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir uns das mal anschauen und das uns mal zu Gemüte führen. Da lesen wir im 2. Mose 20, Vers 18 folgendes. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Was passiert hier? Gott ist, ja, dort und begegnet seinem Volk, er begegnet dem Mose, er ist mit ihm im Gespräch, dort auf diesem Berg. Und dann haben wir dieses Szenario, dass also Feuer und Rauch und Blitze und, ja, viel Bewegung da ist und es mächtig, ja, dort was geschieht, so dass hier geschildert wird, dass das Volk sich also aus Angst sogar zurückgezogen hat. Hier haben wir den Hintergrund für dieses jüdische Pfingstfest. Und dann ist es interessant, wenn wir nun die Parallele lesen und jetzt in die Apostelgeschichte wieder wechseln und dann in Apostelgeschichte 2, Vers 2 und 3 folgendes lesen. Da heißt es hier, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie ein gewaltiger Sturm. Und das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf die einzelnen von ihnen niederließen. Ist ja interessant, wir sehen also hier Parallelen sogar. Wir sehen ein Rauchen, wir sehen ein Wind, wir sehen Feuer. Ja, das also, ja, ganz ähnlich ist wie das, was sich damals an dem Berg zugetragen hat. Man könnte meinen, es geschieht noch einmal. Es geschieht noch einmal, aber eines ist ganz wichtig und unterschiedlich. Denn dieses Mal schreibt Gott seine Gebote nicht auf Tafeln aus Stein, sondern in die Herzen durch seinen Heiligen Geist. Das ist der wichtige Unterschied, ja, der hier nun passiert zu Pfingsten. Und genau das ist es, was Hesekiel zum Ausdruck bringt, wenn er in Hesekiel 36, Vers 26 folgendes sagt und das vorausgesagt hat für diesen Moment. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das ist das, was geschieht. Das ist das, ja, was also Gott durch seinen Heiligen Geist tut. Ja, dass er etwas Neues in unserem Leben hervorbringt. Ja, dass er, ja, das Wort lebendig macht. Wir haben auch letzten Sonntag schon darüber gesprochen. Ja, dass der Heilige Geist die Prinzipien des Wortes Gottes nimmt und sie in unser Leben hineinpflanzt, sie runterbricht für uns zu helfen, damit wir wissen, was das für uns konkret bedeutet. Ja, so führt er und leitet er uns dort hinein. Und genau das wird hier auch zum Ausdruck gebracht. Es ist nicht mehr einfach nur das Gesetz auf Stein. Nein, sondern Gott schreibt etwas in unser Herz durch den Heiligen Geist. Er macht es lebendig und fruchtbar für unser Leben. Er bricht es auf unser Leben herunter. Und mit dem Heiligen Geist ändert sich etwas. Ich will heute Morgen mal drei Dinge in unsere Mitte stellen, wo die ich glaube, die sich ändern durch Pfingsten und dass der Heilige Geist zu uns kommt. Das erste ist, der Heilige Geist verbindet. Das ist etwas auch sehr Spannendes, was wir hier sehen im Laufe dieses Pfingstfestes. Ja, wir haben es ja hier gelesen und wenn wir dort weiterlesen in Apostelgeschichte 2, da heißt es dann ab Vers 5, in Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei und fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Ich will uns mal auf drei Dinge aufmerksam machen, die hier uns benannt werden. Da wird einmal davon geredet, dass Juden aus aller Welt da waren. Und dann wird uns beschrieben, dass sie fassungslos waren. Und dann, dass sie alle sie in ihrer eigenen Sprache hörten. Ich habe mich gefragt, was hat die Leute fassungslos gemacht? Was ist denn hier eigentlich los gewesen? Andere Übersetzungen sagen, sie waren zutiefst verwirrt. Sie waren verstört. Also sie konnten es gar nicht fassen, was hier sich eigentlich zuträgt. Damit haben sie nicht gerechnet. Ja, darauf waren sie irgendwie nicht vorbereitet. Und ich merke, dass das bis heute der Fall ist. Ja, wenn Menschen das Wirken des Heiligen Geistes erleben, ja, dann ist das manches Mal nicht zuordbar. Ja, dann ist das manches Mal nicht richtig verständlich. Ja, wie funktioniert das denn, dass auf einmal Leute in einer Sprache reden, die sie nie gelernt haben? Ja, wie geht denn das? Ja, wie kommt denn das, ja, wenn der Heilige Geist da ist, dass man manches Mal, ja, dass er sogar körperlich spürt, dass es irgendwie kribbelt am ganzen Leib. Ja, das ist irgendwie etwas ganz Besonderes. Es war überraschend. Es war irgendwie nicht so richtig verständlich. Und die Juden, die hier aus aller Welt zusammen waren, mit ihren unterschiedlichen Sprachen und hier in Jerusalem dann dort alle standen und das beobachtet haben, ich glaube, für diese Juden, die die jüdische Geschichte und den Hintergrund ja gut kennen und damit vertraut waren, für die war sofort klar, was sich denn eigentlich hier ereignet. Was denn eigentlich hier passiert, ja, und wie die biblischen Zusammenhänge denn sind und ja, worauf hier denn zurückgegriffen wird. Denn es gab da mal ein Volk, denn es gab da mal Menschen, die mit einer Sprache gesprochen haben, sich verstanden haben, ja, überhaupt keine Kommunikationsschwierigkeiten da waren und die sich dann im Stolz erhoben haben und gedacht haben, ihnen wäre alles möglich und sie könnten alles tun. Und davon lesen wir im 1. Mose. Da wird uns gesagt, im 11. Kapitel, im Vers 4, heißt es hier, da sagen Leute, auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Da ist also der Hochmut da. Wir wollen was erreichen. Ja, wir schaffen das auch ohne Gott. Wir sind selber mächtig und gewaltig. Aber die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass Gott denen, die mit Stolz einhergehen, ja, dass Gott denen sich entgegenstellt. Und dass er das nicht einfach so laufen lässt. Und genauso hat sich zugetragen in der Geschichte, die uns hier im 1. Mose beschrieben wird. Gott ließ verschiedene Sprachen entstehen. Auf einmal haben die Leute sich nicht mehr verstanden. Auf einmal konnten sie nicht mehr miteinander im Gespräch sein. Daher hat dann die Stadt Babylon ihren Namen bekommen. Was auf Deutsch heißt Verwirrung. Dass also Verwirrung da war und die Leute sich nicht mehr miteinander verständigen konnten. Und deswegen ist auch Babylon in der Bibel immer ein Sinnbild für den Stolz des Menschen, der sich erhebt über Gott selbst. Und die unterschiedlichen Kulturen und Sprachen haben hier ihren Ursprung. Und das merken wir bis heute. Bis heute merken wir manches Mal, dass es schwierig ist, sich zwischen Kulturen zu verständigen, ja, da miteinander klarzukommen. Ja, bis heute ist das spürbar. Zudem haben wir die Mühe, dass wir Sprachen lernen müssen. Ja, nicht jeder ist so sprachbegabt, dass er gleich 5 Sprachen fließend sprechen kann. Ja, sondern wir sitzen dann da und ja, plagen uns ab mit dem Vokabeln lernen. Ja, dem habe ich das zu verdanken, ja, dass diese Leute den Turm gebaut haben, dass ich 4 Jahre in der Schule Französisch pauken musste, ja, und mich gefragt habe, was mache ich denn mit dieser Sprache eigentlich? Ja, und der einzige Satz, der übrig geblieben ist bis heute, ist der Satz, combien coûte le concombre? Ja, das heißt auf Deutsch, wie viel kostet die Gurke? Ja. Ich glaube, damit lässt sich die Welt retten. Ja, also das ist der Satz, der so hängen geblieben ist. Ja, also man plagt sich damit ab und denkt, Mensch, ja, und das kann uns erinnern an das, ja, was also hier geschehen ist. Ja, dass also der Mensch sich erhoben hat, ja, und dann wir davon die Früchte ernten. Vielleicht hast du auch so deine eigene Geschichte mit Sprachen lernen und so weiter. Manch einer hat ja auch Russisch gelernt und das nie gesprochen. Alles nur wegen diesem blöden Tor. Und nun kommen sie zusammen, die Menschen aus aller Welt hier zu Pfingsten mit den unterschiedlichen Sprachen. Sie sind dort zusammen und auf einmal sehen wir, alle verstehen, was gesagt wird. Gemeinsam hören sie, wie Gott geehrt wird. Hier passiert doch etwas ganz Gewaltiges. Die Menschen kommen und ja, hier an diesem Punkt startet die Geschichte der Kirche. Ja, und sie waren mit tiefer Ehrfurcht vor Gott dort zusammen und in Demut haben sie sich gebeugt vor Gott. Und ich glaube, deswegen waren sie fassungslos. Da war nicht mehr der Stolz und die Verwirrung da. Nein, sondern da war dieses Beugen vor Gott, die Demut da. Und dann dieses Zusammenbringen. Sie verstanden auf einmal, worum es geht. Es war irgendwie eine Zusammenführung. Der Geist Gottes verbindet Menschen. Und der Geist Gottes verwandelt jeden Fluch in Segen. Genau das ist, was hier geschieht. Er verwandelt es in Segen. Stolz verwandelt er in Demut. Und ich glaube, das ist bis heute so. Da, wo du Gott dein Leben hinhältst und dich demütig vor ihm beugst und sagst, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das, was du dir vorgenommen hast, soll in meinem Leben zustande kommen, ja, und soll sich ereignen. Oh, ich bin ganz aufgeregt, ne? Überschlag gleich meine Stimme, ja. Dass wir also uns dort ausstrecken zu ihm und dann der Heilige Geist kommt und in unser Leben hineinspricht und Dinge in Bewegung bringt, die uns förmlich fassungslos machen. Wo wir dastehen und staunen über das, was Gott tut in unserem Leben. Ja, wo er Dinge bewegt und wir sagen, wow, Herr, was ist das eigentlich? Ich bin so dankbar, dass wir in unserer Gemeinde so viele Nationalitäten vertreten haben. Das ist sogar in der letzten Zeit ist das irgendwie angewachsen. Ja, wir haben immer mehr Leute, die von woanders herkommen und ich finde es richtig schön. Ja, das ist total biblisch. Das ist wie Pfingsten. Hey, wir sind ja eine Pfingstgemeinde. Hey, das passt ja gut zusammen. Ja, es könnte sich noch mehr mischen. Ja, noch mehr Sprachen da sind und wir spüren, ja, wie Gott uns verbindet durch seinen Heiligen Geist über kulturelle und sprachliche Grenzen drüber hinaus. Ja, das ist für ihn überhaupt kein Ding. Er verbindet. Deswegen haben wir auch einen unserer Werte, den wir in unserer Gemeinde haben, von unseren 5 Werten. Wenn du die noch nicht kennst, dann solltest du unbedingt zum DNS-Kurs gehen. Ja, da erfährst du sie. Einen verrate ich dir. Ja, nämlich der Wert verbindend. Ja, wir teilen das Leben miteinander. Wir glauben an die verbindende Kraft des Heiligen Geistes. Ja, weil das genau das ist, was Pfingsten sich ereignet hat. Und wir erleben das, wir dürfen das erleben in der Gemeinde, wenn wir uns begegnen. Du kannst es erleben, ja, wenn du ja sagst, hey, ich bin dran und ich starte eine Kleingruppe, ja, und ich sammle da Leute. Dann kann es sein, da kommen erstmal Leute in deine Kleingruppe, die kennst du gar nicht. Weißt du überhaupt nicht, wer ist denn das eigentlich? Aber das Interessante ist, dass da, wo wir zusammenkommen, dass wir das spüren, dass selbst wenn man sich nicht kennt, wir merken, da ist eine Verbindung da durch den Heiligen Geist. Ja, man kommt irgendwie zusammen und man merkt, hey, wir sind vom gleichen Blut. So, ja. Also, und da ist diese verbindende Kraft des Heiligen Geistes zu spüren. Ich finde das so spannend. Probier das mal aus, wenn du eine Kleingruppe vielleicht startest, jetzt im kommenden Durchgang. Der Heilige Geist verbindet. Das Zweite, ja, was geschieht, ist, der Heilige Geist belebt. Ich meine, wir haben schon festgestellt, dass bei diesem ersten Pfingsten, dem Schavuot, im Alten Testament, dem Volk das Gesetz gegeben wurde. Und Gott hat es gut gemeint mit seinem Volk. Ja, er wollte ihnen da Tipps geben, wie sie sich verhalten, wie sie ihr Leben miteinander gestalten, wie schlau diese 10 Gebote sind. Ja, zeigt sich, dass die meisten Demokratien in dieser Welt auf diesen 10 Geboten fußen. Ja, und also da ihre Grundlage auch drin haben, auch wenn viele das gar nicht mehr so richtig wissen. Aber Gott hat's gut gemeint. Aber das Tragische ist, dass der Mensch das mit seinem Verhalten zunichte gemacht hat, gleich zum Anfang. Da kommt der Mose ganz stolz mit diesen Tafeln vom Berg runter, ja, und stellt sich dahin. Und was sieht er? Feierei, ja, und da wird groß gejubelt. Da haben die sich irgendwie so ein komisches Kalb da, ja, zusammengebastelt, ja, und dann laufen die da rum und dann wird da gejubelt und getanzt. Und der Mose, was kriegt denn? Eine Krise und schmeißt die Tafeln auf die Erde. Und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja, was hier geschieht. Die Leute haben sich gleich, ja, dagegen aufgelehnt, ja, und das Ergebnis war, das lesen wir im 2. Mose 32, Vers 28, da steht, an diesem Tag starben etwa 3000 Männer. Hier wird sogar noch nicht mal die richtige Zahl angegeben, etwa irgendwie, ja, einer mehr, einer weniger, ist irgendwie erstmal nicht im Fokus hier. Was für ein Drama. Was für eine Tragik, die da drin steckt in dem, was hier geschieht. Und wenn wir dann, das ist das Interessante, ja, wenn wir dann in das Pfingsten des Neuen Testamentes hineinschauen, als der Heilige Geist geschenkt wurde und etwas in unser Herzen hineingepflanzt wird, etwas Neues geschieht und etwas Neues sich ereignet, da lesen wir Folgendes, hört mal gut hin. Da steht hier im Apostelgeschichte 2, Vers 41, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Menschen. Das ist interessant, hier taucht es wieder auf. Etwa, ja, etwa 3000, ja, wie es schon dort beschrieben wurde, so wird es auch hier beschrieben. Gott, ja, lässt es wieder geschehen, aber diesmal auf eine ganz andere Weise. Ja, Gott nimmt und wiederholt etwas, ja, aber ändert eine kleine Sache und die macht den großen Unterschied. Und genau das ist es, was Paulus beschreibt, ja, wenn er im 2. Korinther 3, Vers 6 sagt, der Buchstabe des Gesetzes tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Genau das meint Paulus hier, ja, der Buchstabe des Gesetzes, der tötet, genau das hat das Volk erlebt, aber der Geist Gottes, er macht lebendig. 3000 Leute kamen an diesem Tag dazu. Der Heilige Geist, er nimmt den Buchstaben und macht ihn lebendig in unserem Leben. Er schließt ihn uns auf. Ja, Christsein ist nicht ein bloßes Befolgen von Regeln. Christsein ist Erfülltsein mit Leben. Das ist das, was Christsein ausmacht. Und die Kirchengeschichte ist ein deutlicher Beweis dafür. Sie zeigt uns, wie Christen aufgebrochen sind, ja, und hier das Leben versprüht haben, ja, Leben hineingebracht haben in diese Welt. Ich meine, es waren immerhin Christen, die so etwas wie das Sozialwesen, wie wir es heute haben, erfunden haben, die sich um die Ausgestoßenen der Gesellschaft gekümmert haben. Es waren Christen, ja, Christen, die in Klöstern, ja, sich versammelt haben, für Bildung gesorgt haben, Raum geschaffen haben, damit überhaupt Leute informiert werden, ja, und überhaupt lesen und schreiben können und all diese Dinge, damit ein lebendiger Austausch stattfindet. Es waren Christen wie zum Beispiel William Wilberforth, ja, der dafür gesorgt hat, dass man gegen Sklaverei aufgestanden ist und gesagt hat, diese Ungerechtigkeit, wie man mit Menschen umgeht, ist nicht, ja, angebracht. Und dagegen müssen wir aufstehen und dafür müssen wir kämpfen, dass es anders wird. Der Heilige Geist, er belebt. Er belebt Menschen dazu, das, was Gott sich gewünscht hat, in die Realität zu bringen und umzusetzen und dass sich das Leben verbreitet. Deswegen sind wir Christen aufgerufen, mitzugestalten. Wir sind nicht dazu aufgerufen, uns zu verbarrikadieren, ja, und fromme Lieder zu singen und zu warten, bis er wiederkommt. Wenn du das meinst, dann bist du falsch informiert. Ja, Christen sind dazu da, durch die Kraft des Heiligen Geistes diese Welt zu verändern. Das ist unser Auftrag. Ja, und das ist es, was wir erleben, wenn wir auch in die Kirchengeschichte hineinschauen. Gibt so viele Punkte, ja, wo Menschen das verstanden haben, wo Menschen, ja, das ausgelebt haben, wovon, ja, Gott träumt und was er sich wünscht und befähigt hat, dieses Leben weiterzutragen. Und der Heilige Geist belebt auch was in dir. Er will etwas in dir beleben. Vielleicht hast du das schon gespürt. Vielleicht sind da sogar Dinge in deinem Inneren, die du schon eine längere Weile bewegst. Vielleicht hast du dich auch schon mal auf den Weg gemacht und hast eine Niederlage erlebt und hast gemerkt, es hat nicht geklappt, es hat nicht hingehauen und das hat dir so einen Rückschlag gegeben, dass du das ad acta gelegt hast. Hey, ich will dir heute Morgen sagen, der Heilige Geist ist da, um das wieder neu zu beleben, um das aus der Kiste wieder rauszuholen, ja, um dich anzufeuern, um mit dir die Dinge anzupacken, damit da Platz wird in deinem Leben dafür, was er tun will und was er sich vorgenommen hat. Lass dich doch heute Morgen durch den Heiligen Geist wieder neu beleben. Wir glauben hier zutiefst in dieser Gemeinde. Ja, und das wollen wir, prägen wir auch immer wieder. Wir glauben zutiefst, dass der Heilige Geist jeden von uns beleben möchte. Und dass er für jeden von uns einen Platz hat. Dass keiner irgendwie wertlos ist, dass keiner ja, irgendwie da ist, der nicht gebraucht wird, sondern Gott will dich gebrauchen. Deswegen haben wir zum Beispiel unseren DNS-Kurs, den ich eben schon mal erwähnt habe. Ja, in einer Einheit geht es genau darum, das zu entdecken, was Gott in dein Leben platziert hat. Und wir tun das nicht einfach nur, weil wir Langeweile haben, ja, oder weil wir sonst nichts zu tun hätten. Wir tun das aus der Überzeugung heraus, was wir glauben, dass Gott dir Potenzial gegeben hat in deinem Leben. Und weil er möchte, dass du das ausschöpfst. Wieso? Weil dich das glücklich machen wird. Ja, weil dich das glücklich machen wird. Weil du merkst, ich bin in meiner Bestimmung. Ich bin in meiner Berufung. Ich bin in dem drin, was Gott für mich hat, was er für mich bereithält. Das ist das, was meinem Leben Sinn gibt, weil ich merke, dass Gott durch mich etwas bewegen kann. Deswegen solltest du die Gelegenheit nicht verpassen, das zu entdecken und dich auf die Reise zu machen, ja, dort hineinzufinden. Deswegen fang doch wieder an zu fragen und sag, Heiliger Geist, was willst du durch mein Leben wirken? Was willst du tun durch mein Leben? Wo kann ich anderen dienen? Herr, komm mit deinem Leben, mit deiner Lebendigkeit wieder neu. Ja, und brech dir Bahn in meinem Leben, damit das geschehen kann, was du dir vorgenommen hast. Der Heilige Geist, er belebt. Und ein drittes, und das ist der Heilige Geist erfüllt. Schauen wir nochmal in unseren Ausgangstext, den wir ja die ganze Zeit ja so vor immer wieder reingenommen haben aus Apostelgeschichte 2. Ich lese uns nochmal Vers 3 und Vers 4. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Höchst interessant. Ich finde das so spannend. Was hier geschieht und was sich hier ereignet. Und das Spannende ist oder vielleicht auch das Traurige, dass gerade dieser Text und gerade das, was hier steht, für viel Streit gesorgt hat. Generationen von Christen haben sich entzweit über diese Dinge, die hier geschrieben sind. Gerade so in den letzten 100 Jahren, auch mit dem starken Aufkommen der Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, da ging das richtig zur Sache. Ja, da haben sich Leute drüber gestritten, ja, und haben also ja sich gezankt. Und ich habe gedacht, wie traurig ist das? Ich meine, das läuft dem ganzen Bestreben des Heiligen Geistes entgegen. Das, was der Heilige Geist eigentlich will, nämlich verbinden und beleben, wird durch Streit und Entzweiung nur zerstört. Und das Problem ist, glaube ich, dass es dazu kam, weil diese Frage nach dem Reden in fremden Sprachen etwas zu dogmatisch wurde. Da ist die Frage, muss man, kann man, soll man in Sprachen reden? Wie verhält sich das denn eigentlich? Und da ist so viel Druck auf diese ganze Frage gekommen. Ja, und genau dieser Druck, ja, ist nicht gut, weil er alle Freiheit rausnimmt, die der Heilige Geist eigentlich in unser Leben hineinbringen will. Für die Pfingstler ist das Sprachenreden dann das Zeichen gewesen für die Geistesfülle. Ja, manche gingen sogar so weit, überhaupt für die Errettung, wenn du nicht in Sprachen redest, dann bist du nicht gerettet, dann bist du kein echter, wahrer Christ. Und dann waren natürlich die Antipfingstler, ja, die sich genau dagegen gestellt haben und dagegen gewehrt haben und sogar so weit gegangen sind, dass sie jede Art von Wirkung des Heiligen Geistes über Bord geschmissen haben. Und die Folge davon ist, dass es bis heute Christen gibt, die bei allem, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, Angst bekommen. Und ich finde das traurig. Ich finde das dramatisch. Weil das ist gar nicht das, was der Heilige Geist will. Der Heilige Geist will Freiheit in unser Leben hineinbringen. Er will Gutes hineinbringen. Er will uns nicht unter Druck setzen. Nein, er will uns Freiheit bringen. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir uns davon frei machen. Und wenn das in deinem Leben, wenn da noch irgendwelche Dinge da sind, wo du merkst, hey, da bin ich irgendwie blockiert, dann will ich dir Mut machen und ich hoffe, dass die Predigten in dieser Reihe dazu beitragen, dich zu umwerben und dich einzuladen, ja, und dein Herz weich machen und dir den Mut schenken, dass du sagst, ja, ich mache mich auf den Weg, ich mache die Tür auf und ich lasse mich neu ein auf den Heiligen Geist und ich will mich nicht vor ihm verschließen. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann wird es sichtbar werden. Auch Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ja, wird spürbar und sichtbar am Leben eines Menschen. Und ein Zeichen davon ist auch das Reden in neuen Sprachen. Eine Sprache, die der Heilige Geist uns schenkt. Wie kann man denn nun den Heiligen Geist empfangen? Das ist eine wichtige Frage. Ich will die Frage mal andersrum stellen. Wie empfängst du denn Jesus? Du empfängst Jesus durch Glauben. Du glaubst. Und genauso geht es mit dem Heiligen Geist. Ja, du empfängst ihn durch Glauben. Ja, indem du Glauben hast, indem du, ja, dich öffnest, indem du sagst, ja, ich weiß, dass du Gutes für mich hast, dass du mich beschenken willst, dass du mich erfüllen willst. Tu es. Du musst einfach die Tür aufmachen. Ist wie zu Hause, wenn man Besucher empfangen will. Man kriegt sie nur in die Hütte, wenn man die Tür aufmacht. So ist es bei dem Heiligen Geist auch. Mach die Tür auf. Leider haben wir das irgendwie im Laufe der Kirchengeschichte so viel komplizierter gemacht, als es sein sollte. Wir haben da so viele Hürden eingebaut und so viel alles verbaut. Und dabei ist es so einfach. Paulus sagt das auch hier in Apostelgeschichte 2, Vers 28. Ja, sagt er so einfach. Und er sagt, ändert euer Leben und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist empfangen. So ganz einfach. Das sind also bestimmte Schritte, die ein Mensch geht auf dem Weg mit Gott. Ein paar Schritte, die ersten Jahrhunderte immer gleich waren, für jeden verständlich und wo jeder einfach so da durchgegangen ist. Da ist ein Mensch, der kehrt um, ja, der ist vorher in diese Richtung gegangen, erkennt auf einmal, dass ein Leben ohne Gott irgendwie total sinnlos ist und er kehrt um. Er dreht sich um 180 Grad und geht in eine andere Richtung. Er kehrt um und dann durch diese Umkehr und die Hinwendung zu Gott erlebt er Vergebung der Sünden. Ja, und erlebt, wie sein Leben neu gemacht wird. Und dann tut er was? Er lässt sich taufen. Das ist was ganz Normales. Was geschieht denn in der Taufe? In der Taufe macht eine Person das nach außen sichtbar, was innen schon passiert ist. Ich bin umgekehrt, habe Vergebung erlebt. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Genau das bringe ich in der Taufe zum Ausdruck. Hey, ich bin gestorben. Bäm, unter Wasser. Mein Leben ohne Gott ist zu Ende. Ich stehe auf. Für ein neues Leben mit Jesus. Und mit ihm bin ich unterwegs, mit aller Kraft. Das ist was ganz Normales. Und dann empfange ich den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist kommt in mein Leben, weil er die Ausrüstung ist, weil er mich befähigt, weil er mich begleitet, um das Leben, das ich empfangen habe, rauszutragen, ja, in diese Welt, ja, und dann wirklich etwas zu bewegen. Das ist die ganz gewöhnliche Abfolge. Und all die Lücken und all die Fragen, die sind erst viel später dazugekommen. Wie kompliziert machen wir uns das? Wann lasse ich mich taufen? Wie lasse ich mich taufen? Ja, hin und her und wie? Wann soll ich mit dem Heiligen Geist und wie? Ja, wir machen uns alles so kompliziert. Wir haben uns das irgendwie selber kaputt gemacht. So kompliziert ist das gar nicht. Du kehrst um, du erlebst Vergebung deiner Schuld, du lässt dich taufen, du empfängst den Heiligen Geist. So einfach ist das. So einfach. Gar nicht so kompliziert, wie wir das immer gemacht haben und wie es entstanden ist. Und das Schöne ist, Gott hat seine Absichten darin nicht geändert. Er hat sich nicht umentschieden und gesagt, oh nee, das mache ich jetzt mal ein bisschen anders. Dann lesen wir einen Vers nur später, Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen. Er zurufen wird. Euch und euren Kindern, allen gilt diese Verheißung. Jedem von uns, jeder, der hier sitzt in diesem Raum, gilt diese Verheißung, die hier ausgesprochen ist. Weil dass Gott kommen möchte mit seinem Heiligen Geist in dein Leben, dass er dich erfüllen will, es gilt für dich und für dich und für dich. Das ist das, was Gott sich vorgenommen hat. Er hat seine Meinung nicht geändert. Und deswegen war es ganz normal, dass die Christen in der frühen Kirche, so wird uns das berichtet, dass denen das so wichtig war, dass Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. Darauf haben sie großen Wert gelegt. Warum? Weil sie wussten, dass es den Heiligen Geist braucht, ja, damit unser Leben lebendig und dynamisch ist. Und dass wir nicht einfach trocken irgendwelchen Regeln folgen, sondern dass da wirklich etwas am Pulsieren ist. Deswegen haben sie darauf Wert gelegt. Ich finde das so spannend, was wir in Apostelgeschichte 18 lesen. Da heißt es hier, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft aufgenommen hatten, da geschah also sowas wie eine Erweckung. Ja, viele Leute haben sich zu Jesus bekannt, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes, bam, ihnen die Hände auf. Und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Denen war das wichtig. Hey, du brauchst den Heiligen Geist in deinem Leben. Du brauchst die Fülle des Heiligen Geistes. Du brauchst diese Ausrüstung von Gott in deinem Leben. Der Heilige Geist ist ein Gott, der uns erfüllt. Die Frage, rechnest du mit ihm? Ist er in deinem Leben? Hat er in deinem Leben Platz? Hast du sein Wirken an deinem Leben schon erfahren? Hast du ihm alles übergeben, dich ganz ausgeliefert? Heiliger Geist, komm, nimm mich voll rein. Deswegen sprechen wir auch von dem Heiligen Geist getauft, wenn man mal so ganz eingetaucht wird. Aber wenn euch das schon mal aufgefallen ist, wer bei der Taufe da war, die Leute sind ganz im Wasser verschwunden. Ja, das machen wir so. Wir machen also nicht nur halbe, ja, sondern ganze Sache. So ist es mit dem Heiligen Geist auch. Wir sind ganz in ihm versenkt. Ja, ganz, ja, er erfüllt uns mit allem. Ja, und er kommt in unser Leben und begegnet uns. Der Heilige Geist, er verbindet, er belebt und er erfüllt. Das ist schon immer Gottes Absicht. Und die ist es bis heute auch für dein Leben. Letztendlich ist es nicht die Frage so sehr, mal stellen, hast du den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist dich? Hat er dich? Bist du völlig in ihm drin? Hat er Platz in deinem Leben? Ist dein Leben in seiner Hand? Ich will uns gleich einladen zum Gebet und dass wir darauf reagieren. Ich will uns vorher noch einen Impuls, den unsere Beter hatten, auch für diesen Sonntag. Und das ist so passend, ist so schön, wie der Heilige Geist vorbereitet ist auf diesen Sonntag. Ich lese uns das mal vor, dieses Wort, was in der Gebetszeit da war. Und dann lade ich uns gleich ein, darauf zu reagieren. Ich sah einen Strom von Gottes Thron herabfließen. Er sah aus wie Milch, war aber dickflüssiger wie Salbe, wie Heilungssalbe. Er floss in die Gemeinde und überspülte erst die Füße der Menschen. Manche beugten sich herunter und tauchten ihre Finger ein und strichen sich etwas auf kleine, wunde Stellen. Ich spürte die Aufforderung, stillzustehen und mich einfach überfließen zu lassen. Ich wollte meinen Kopf über der Salbe lassen, aber ich wurde ermutigt, ganz einzutauchen. Nun war die Flüssigkeit auch über meinem Kopf, aber ich konnte trotzdem alles um mich herum wahrnehmen. Es war irgendwie wie in einer anderen Dimension. Ich sah, wie die Menschen ganz unterschiedlich auf den Strom reagierten. Manche saßen, andere lagen auch und bewegten sich. Aber es umspülte und umschloss sie ganz. Ich stand da und spürte, wie der Strom ganz um mich war. Und es fühlte sich gut an. Es begann, mich zu durchströmen und Wärme breitete sich aus. Da wird hier dazu geschrieben, es ist wie ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, er überfällt uns nicht, er wartet auf unsere Erlaubnis und wir dürfen ihm antworten und die Erlaubnis geben, uns vollständig zu durchdringen. Stark eine Bestätigung auch von diesem Impuls her, von dem, was uns die Bibel sagt, was wir eben gehört haben. Hey, und ich will dich gerne heute Morgen einladen, dass wir ruhig mal praktisch werden heute und dass wir uns darauf einlassen, auf das, was der Heilige Geist in unserem Leben tun will. Wir haben jetzt schon den vierten Sonntag, wo wir über den Heiligen Geist sprechen und es folgen noch vier. Aber wir sind so, wir haben Bergfest heute. Und ich will uns heute Morgen einladen, dass wir uns dem Heiligen Geist ganz neu stellen. Und dass du dich heute Morgen ausstreckst, sagst, Heiliger Geist, komm, erfülle mich. Komm, du in mein Leben. Und das tun wir einfach im Glauben. Ich will gleich einen Aufruf machen, dass du gerne nach vorne kommen darfst. Und ich, auch unsere Ältesten, die da sind, ja, wir werden für dich beten, ganz kurz. Wir werden dich kurz mit Öl salben. so symbolisch auch für dieses Öl des Geistes, auch dieses Öl, wie es hier in diesem Bild zustande kam. Und wir werden dir einfach den Heiligen Geist zusprechen. Wir werden nicht lange mit dir beten, ja, weil es auch ein Schritt ist, den du gehen musst, als allererstes. Du gehst den Schritt, du kommst im Glauben hier nach vorne und sagst, Heiliger Geist, komm du, begegne mir, füll mich. Ja, und wir treten an deine Seite, ja, und sprechen es dir zu. Und ich will dich einfach einladen. Vielleicht könnt ihr als Band nach vorne kommen und einfach uns ein bisschen begleiten. Und ich will dich einladen, wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, der Herr ist ein Gott, der mich erfüllt und ich will diese Fülle in Anspruch nehmen. Ich will mich beleben lassen vom Heiligen Geist. Dann lade ich dich ein, dann komm doch, ja, einfach nach vorne. Ja, wir werden hier eine Reihe machen und dann beten wir für dich und sprechen dir den Heiligen Geist zu. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist an diesem Morgen. Ich danke dir dafür, dass du uns begegnen willst heute Morgen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, komm und tu dein Werk jetzt in unserer Mitte. Wir wollen im Glauben zu dir kommen. In dem Wissen, dass du ein Gott bist, der sich gerne einladen lässt. Und wir laden dich ein. Wir laden dich ein, in unser Leben zu kommen, unser Leben zu erfüllen und zu durchdringen. Komm und begegne du uns heute Morgen wieder neu.